Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Winter Day Football O'Clock. Es ist Zeit, endlich wieder nach einer langen Woche von Bernhard Seikowitz zu hören. Bernhard, freue mich sehr, dass du dich jetzt in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindest.
Servus, hallo. Ich freue mich wie immer auch.
Bernhard, du hast vergangene Woche mit deinen sehr ehrlichen, sehr schonungslosen Worten natürlich auch, wie das sich rund um einen Cut in der NFL oder gecuttet zu werden in der NFL verhält, für sehr viel Aufhören gesorgt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr, sehr viele Sympathien hast du auch überbekommen. Wie ging es dir in der vergangenen Woche, seit es eben bittere Realität war, dass du den 53-Man-Roster eben nicht geschafft hast, aber eben als International Pathway Player Program Spieler weiterhin am Practice Squad der Arizona Cardinals bleiben darfst. Was ist seither passiert? Wie sieht die Gefühlswelt des Bernhard S. aus?
mir geht's gut soweit. Natürlich ist das ein Rückschlag so am Papier, aber ich, nach ein paar Tagen fängt man dann halt das Ganze an, positiv zu sehen. Ich habe immer noch meinen Fuß in der Tür. Ich habe die Möglichkeit, im Trainings zu zeigen, was ich kann, und dass sie vielleicht auch einen Fehler gemacht haben. Es liegt an mir, so sehe ich es halt. Es liegt an mir, denen zu zeigen, dass das vielleicht die falsche Entscheidung gewesen ist. Weil andersrum bringt es eh nichts, wenn ich mich da jetzt selber bemitleide und nach irgendwelchen Entschuldigungen suche. Deshalb, mir geht's gut, ich bin bereit und im Endeffekt, alles, was man machen kann, ist besser werden jeden Tag. Und wenn man das macht, dann kann man sich im Endeffekt auch nichts vorwerfen.
Und ich glaube, wenn man es wirklich runterbricht, und das ist vor allem für die deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer spannend, dass sich ein gebürtiger Wiener ein drittes Jahr bei einem NFL-Team nicht bewirbt, das ist das falsche Wort, aber ein drittes Jahr den Fuß in der Tür gehabt, immer besser wird, die Position und alles drumherum immer besser versteht und nicht allzu weit vom Active Roster entfernt ist, das ist schon allerhand, kann nur auf unsere allererste Folge auch zurückkommen. Also ich glaube, dir gegenüber auch gesagt hätte mir vor 20 Jahren jemand gesagt, dass es eine Handvoll Österreicher geben wird, die tatsächlich ernsthafte Chancen haben, in die NFL zu kommen, dann hätte ich die Person für verrückt erklärt. Genau das ist dann ein paar Jahre oder eineinhalb Jahrzehnte später passiert. Sandro Platzkummer, der erste aus heimischer Sicht, der es als Skill Position Spieler geschafft hat. Du als Tight End der nächste. Bernhard Reimann, der sich anschickt, als Left Tackle für die Indianapolis Colts in dieser Saison für Furore zu sorgen. Das ist schon allerhand. Und egal was passiert, all das, was du bis zu diesem Zeitpunkt geleistet hast, jetzt schon mal ein extremer Wahnsinn. Ich ziehe da einmal mehr meinen imaginären Hut vor dir. Und dieser Podcast hat sich ja auch der Maxime verschrieben, wir wollen echte NFL-Insights kreieren. Du als Spieler, der permanent beim Team ist, all diese Meetings, Walkthroughs, Practices und dergleichen mitbekommt, mitgestaltet, ist natürlich prädestiniert dafür. Und das führt dann auch schon dazu, dass das die erste reguläre Folge von Winter Day Football O'Clock ist. Es ist die Week One-Folge. Das bedeutet, wir gehen in einen Rhythmus über, der dazu führt, dass es einmal pro Woche News mit deiner Wenigkeit geben wird, aus der Wüste, mit all den wichtigen Themen, die Arizona Cardinals betreffen, aber eben auch einem großen Thema der Woche. Da kommen wir dann ein klein wenig später dazu. Und wir werden aber auch einen Blick werfen in Richtung großes Rund der NFL, wenn man so will, was sich dort alles ereignet, was so deine Einschätzungen sind, was so deine Analysen sind. Ein bunt gemischter Expertisenstrauß, nenne ich es jetzt mal, der natürlich auch jederzeit gerne von den Fans befeedbackt werden kann. Es gibt eine E-Mail-Adresse für all diejenigen, die oldschool unterwegs sind. Es gibt unsere Social-Media-Accounts. Ihr dürft uns gerne berichten, wie ihr das findet, wo es Verbesserungspotenziale gibt. Und das war, glaube ich, der längste Monolog ever hier bei Winter Day Football O'Clock. Werde da garantieren, dass es nie wieder so einen langen Monolog gibt, denn die Leute schalten hier tatsächlich ein, um dich zu hören. Entsprechend zurück zum Thema und zurück zum Podcast. Wollen wir beginnen mit all dem, was sich dieser Tage bei den Arizona Cardinals zugetragen hat?
Jawohl.
Here we go.
Die Arizona Cardinals.
Den Anfang von jeder Win-Today-Football-O'Clock-Folge macht natürlich das Geschehen bei deinem Team, Bernhard. Du bist International Pathway Player Program Spieler als Tight End in Diensten der Arizona Cardinals. Du bist ganz nah dran, mittendrin bei diesem Team und dementsprechend, nachdem es Week One ist und auch die Cardinals logischerweise einen Gegner vor der Brust haben, wie ist so die Stimmung vor dem Sonntagsspiel, dem Auswärtsspiel bei den Washington Commanders?
Gut eigentlich. Also natürlich, man weiß, jetzt wird es ernst, jetzt wird bewertet quasi, sagt der Jonathan Gannon. Also ja, jetzt ist es quasi wie ein Test, jetzt zählt es so in die Richtung. Jetzt ist es nicht mehr nur Übung, sondern jetzt zählt es. Das merkt man natürlich ein bisschen, auch so im Lockerroom und bei den Spielern, aber grundsätzlich finde ich es eigentlich nicht entspannt, aber halt man weiß, was kommt, man weiß, was man tun muss, man weiß, dass man viel und gut trainiert hat und deshalb glaube ich, fühlen wir uns eigentlich im Großen und Ganzen bereit. Und ja, natürlich im Hinterkopf weiß man, dass wir ein sehr zusammengewürfeltes Team sind, sehr viele neue Teile und natürlich werden wir on the fly sehr viel adjusten müssen und uns einspielen müssen. Aber ja, so wie ich das Team bis jetzt kennengelernt habe, das Neue quasi, glaube ich, solange wir miteinander reden und an diesen Problemen dann arbeiten und nicht selber irgendwas probieren, rauszuholen, sondern eben als Team zusammenbleiben, glaube ich, ist das machbar auf jeden Fall. Und ja, wir werden jetzt die laufende Woche sehen, was der Gameplan ist und so, aber die Stimmung generell ist, glaube ich, genau dort, wo sie sein sollte eigentlich.
Das hört sich sicherlich für die vielen Cardinals-Fans auch im deutschsprachigen Raum schon mal erbaulich an, weil du auch gemeint hast, das ist jetzt eine etwas zusammengewürfeltere Truppe, als das vielleicht bei anderen Mannschaften auch der Fall ist. Der Cutdown Day, der in der NFL dafür gesorgt hat, dass über 1000 Spieler mit einem Mal ihren Job verloren haben und dann nur noch ein Bruchteil tatsächlich auch auf den Practice Squads untergekommen ist, der war bei den Cardinals insofern bewegt, als dass keine Mannschaft so viele Waiver Claims gemacht hat wie Arizona. 6 neue Gesichter, 6 neue Spieler, teilweise auch schon länger unter Jonathan Gannon oder mit Jonathan Gannon verbandelt gewesen, sind in die Wüste gekommen. Wie fühlt sich's dann an, wenn auf einmal dann nochmal so viele neue Gesichter beim Team sind, in den Lockerroom kommen, so von außen betrachtet, und das darfst du dann gerne richtigstellen, fühlt sich so an, als ob da nochmal eine halbe Draft-Class einfach in den Locker-Room kommt. Wie war es tatsächlich aus deiner Sicht?
Ja, es ist schon witzig. Vor allem dieses Jahr, weil wir halt nur einen Cut hatten. Also die letzten Jahre war es so, dass man ständig neue Gesichter gesehen hat. Also fast wöchentlich irgendwelche neuen Leute gekommen sind und Leute, die man gekannt hat, halt weg sind. Aber ja, jetzt halt alle auf einen Schlag. Ist ganz, ganz interessant, aber ist irgendwie halt, man rechnet irgendwie damit, vor allem bei so einem riesigen Cut, dass da halt einige Veränderungen sein werden. Man weiß nicht, wen man nochmal sieht, wer zum Practice Squad gesigned wird oder ob es eben neue Leute sein werden. Deshalb, ja, man rechnet da irgendwie ein bisschen damit, aber im Endeffekt man lernt die Leute genauso kennen, wie man die anderen Leute am Anfang des Trainingscamp kennengelernt hat. Und ja, ist eigentlich kein Problem oder so irgendwie. Natürlich stelle ich mir sehr schwer vor, vor allem für die Spieler, die jetzt erst zu dem Team kommen, weil die jetzt halt innerhalb von kürzester Zeit das ganze Playbook lernen müssen und eben nicht ein ganzes Trainingscamp und OTAs in diesem Playbook haben und diesem Scheme haben. Aber so als unter den Spielern jetzt eigentlich nicht so ein Problem.
Du bist aktuell auf der Practice Squad der Arizona Cardinals, das Ganze als IPPPP Athlet mit diesem Roster-Spot exempt, und in der Ära Cliff Kingsbury, die du die ersten beiden Jahre deines Wirkens in der National Football League miterlebt hast, war es nicht Usus, dass Practice Squad Spieler mit dem Team zu Auswärtsspielen reisen. Jede Mannschaft hat das, soweit ich das überblicken kann, wirklich eigene Regeln, ob verletzte Spieler mitreisen, ob Team-Captains mitreisen, wenn sie verletzt sind, ob Practice-Squad-Spieler mitreisen. Wie sieht aktuell deine Planung für den kommenden Sonntag aus?
Da werde ich selber noch überrascht werden. Also wir haben noch nicht drüber geredet, wer alle mitfliegt. Weiß ich auch nicht, was ich erwarten könnte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir alle mitfliegen, so wie bis jetzt Team und so gepredigt wurde. Aber muss natürlich nicht sein, weiß ich nicht. Bin gespannt auf jeden Fall. Ja. Wäre natürlich cool, wenn man mitfliegt, dass man halt immer im Kontakt mit dem Team bleibt und nicht dann am Montag so ein Wiedersehen irgendwie hat.
Nehmen wir an, es kommt so wie die letzten zwei Jahre abliefen. Wie verbringt jemand, der eigentlich auf der Payroll eines NFL-Teams steht, einen Auswärtstrip, an dem er nicht beteiligt ist? Was hast du an Donnerstagen, Sonntagen, Montagen, an denen die Cardinals Auswärtsspiele hatten, gemacht?
Wenn jemand da war, also wenn die Lena da war oder so, meine Freundin, dann hat man halt mit ihr einfach die Zeit verbracht, oder wenn keiner da war, dann hat man einfach generell versucht, natürlich aktiv zu bleiben, ein bisschen irgendwas machen, dass man am Montag nicht komplett lasch ins Training kommt. Irgendwo genießt man dann auch die Zeit, die man hat, und versucht das Beste draus zu machen. Natürlich schaut man sich die Spiele meistens auch an, weil es einen ja irgendwo interessiert, wie das dann umgesetzt wird, was man die ganze Woche trainiert hat. Sonst eigentlich meistens sehr entspannt.
Du bist jetzt schon der Meister des Teases, wenn man so will. Das, was man die ganze Woche trainiert hat, das dann auch umgesetzt wird, da sind wir ganz nah dran am Gameplan Install. Das ist unser Thema der Woche. Das findet sich dann ein paar Minuten von der jetzigen entfernt. Generell der Tipp für alle Hörerinnen und Hörer, einfach in den Shownotes stöbern und gleich zu dem Thema hinskippen, das euch am meisten interessiert. Möchte aber noch ganz kurz bei den Cardinals auch bleiben. Es ist nämlich dieser Tage das nächste Video aus der teaminternen Serie Flight Plan erschienen. Und dieses Mal ist es um die Coaches gegangen, um die Coordinator, also Jonathan Gannon, JG, wie wir von dir auch schon gehört haben, Drew Petzing, der Offensive Coordinator, Nick Rallis, der Defensive Coordinator, deren Werdegänge, Verbindungen, auch ganz spannend für die Beteiligten, als es zu den Joint Practices zu den Minnesota Vikings ging. Und dieser Flight Plan, dieses Video, das findet ihr ebenfalls in den Shownotes dieses Podcasts. Aber was für mich immer so spannend ist, wenn Coaches in dieser geskripteten Umgebung auch sind, auch in dieser künstlichen Umgebung, und nichts anderes ist ein Feature-Video, wie echt die dann tatsächlich auch bleiben. Von dem, was du aus diesem Flightplan vielleicht auch gesehen hast, wie nah an der Realität ist das, was man von Gannon, Petzing, Rallis auch tatsächlich sieht?
Ich glaube, es ist relativ close. Ich fand ein Skit witzig. Da war, glaube ich, unser Special Teams Coordinator, wo er am Fahrrad gefahren ist. Und das haben sie, glaube ich, auf Instagram gepostet.
Jeff Rogers.
Das fand ich recht funny. Und ja, na, also Genau, ich glaube, das ist relativ ehrlich und relativ echt. Natürlich wissen die, dass das sehr, sehr viele Leute sehen und versuchen sich hoffentlich von ihrer besten Seite zu zeigen. Aber ja, sonst, ich meine, warum sollten sie es auch verstellen? Ich meine, darum geht es ja im Endeffekt bei diesen Sachen, dass die Leute irgendwie ein bisschen mehr in Touch kommen mit diesen Persönlichkeiten, die man sonst nicht so sieht oder halt nicht so einen Einblick kriegt in ihre private Welt quasi. Ja, also ich glaube, das ist, sagen wir, zu 75%, so wie sie sind.
Und ich glaube, wenn man den ganzen Reports auch Glauben schenken darf, dann sind die Spieler im Lockerroom die ersten, die sagen, nee, das ist nicht echt. Und sobald ein Spieler dann tatsächlich auch überrissen hat, hoppla, das ist nicht unique, true to one's roots oder dergleichen, dann hat man als Coach wahrscheinlich ohnehin schon ein Problem. Auch das eines der vielen Themen, die wir jetzt einmal mal stashen und dann möglicherweise im Laufe der Saison auch wieder aus dem Hut zaubern. Ich habe noch zwei Fragen zur Woche der Arizona Cardinals, soweit du das dann auch beurteilen kannst, wie sieht. Und wir zeichnen dieses Gespräch am Dienstag auf, wird am frühen Mittwoch europäischer Zeit erscheinen. Wie sieht der Fahrplan aus? Jetzt in Richtung Game Week, auch Game Day bei den Washington Commanders?
Also eine normale Game Week ist halt, dass man am Montag reinkommt, Video schaut, normalerweise vom Spiel davor, aber weil das eben die erste Woche ist, gab es kein Spiel zum Anschauen, deshalb war es quasi so ein Bonus Monday, wo wir halt ein bisschen so Training hatten, zwar nicht komplett übertrieben, aber ja voll, also Montag, dann Dienstag ist meistens der Off-Day, wo man einfach nur Gym und Treatment und all das halt hat. Mittwoch ist dann der erste wirkliche Trainingstag, der auch relativ lang ist, also der geht dann bis 5 oder was auch immer, also ist wirklich ein voller Arbeitstag. Donnerstag genauso und Freitag ist dann quasi so, jeder nennt ihn halt so Fast Friday, wo es halt, ich sehe es ein bisschen so als Temper Day, wo halt nochmal alles durchgegangen wird und die wichtigen Sachen halt quasi nochmal trainiert werden oder die Sachen, wo man einfach noch ein, zwei mehr Reps braucht. Aber es sollte eigentlich schon alles sitzen, weil viel ändern kann man am Freitag eh nicht mehr. Und Samstag ist dann normalerweise einfach noch ein Walkthrough und Sonntag ist dann halt eben das Spiel. Ja, voll. Diese Woche ist halt eben Travel Week, deshalb wird das Walkthrough dann wahrscheinlich schon in Washington sein.
Sonntag, 19 Uhr, mitteleuropäischer Sommerzeit, Kickoff zwischen den Washington Commanders und den Arizona Cardinals im FedEx Field. Das heißt, ein 1 PM-Game, also 13 Uhr am frühen Nachmittag zur Washington-Zeit. Aber für Cracks und Athleten aktuell aus Arizona, LA generell von der Westküste, die aktuell in den US-amerikanischen Osten reisen, ist es ein 10 Uhr in der Früh Body Clock Game. Also im Englischen ist es das 10 a.m. Body Clock Game. Wie verhasst sind diese Spiele mit all dem, was du die letzten Jahre auch gesehen hast und rausfinden konntest bei den Spielern tatsächlich? Ist das ein Faktor?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich habe mal gelesen, dass wenn man, angenommen, man trainiert jeden Tag um 11 Uhr am Vormittag, dann stellt sich der Körper logischerweise darauf ein und hat da dann auch das höchste Potenzial, die beste Leistung abzurufen, einfach weil es halt so Routine ist. Deshalb, wenn der Körper gewohnt ist, um 2 am Nachmittag zu spielen, dann spielt das natürlich eine Rolle, wenn man dann um 10 in der Früh, also rein theoretisch um 10 in der Früh spielt. Jetzt, als wir die letzte Preseason gespielt haben in Minnesota, war es eigentlich auch so, also, da hat das Spiel um 12 angefangen, aber eigentlich war es 10, glaube ich, Arizona-Zeit. Natürlich waren wir schon eine Woche dort, also war nicht so schlimm. Aber das hat sich auch sehr, sehr komisch angefühlt. Weil normalerweise hat man halt noch ein bisschen Zeit, bevor man dann in den Bus zum Spiel fährt und all das. Aber in Minnesota sind wir mehr oder weniger aufgestanden, haben gefrühstückt und sind in den Bus. Also das fühlt sich halt dann komisch an irgendwie und man muss dann halt irgendwie schaffen, trotzdem seine Routine noch gleich zu behalten, dass sich das Spiel halt nicht komisch anfühlt, sondern so wie jedes andere. Aber ja, im Endeffekt, alles sind Profis und ich glaube, hassen tut das keiner. Natürlich, vielleicht denkt man sich, ah, hätte ich gern andersrum, aber ja, was soll man tun?
Und es sind diese hochspannenden Angelegenheiten, die dann mitunter auch in der NFL Unterschiede ausmachen können. Nichts wundert nicht, dass es immer wieder dann von den Teams und auch den Berichterstattern entsprechend betont wird. Heute in einer Woche werden wir über die Ergebnisse dann auch dieses Roadtrips sprechen und dann auch schon vorausschauen zum Home-Opener der Arizona Cardinals. Der findet dann tatsächlich zu gewohnter Zeit, wenn man so will, Arizona-Zeit gegen die New York Giants statt um 1 Uhr Ortszeit. Aber das ist noch Zukunftsmusik, das ist Woche 2. Wir bleiben im Hier und Jetzt und würde vorschlagen, wir widmen uns jetzt dem von den Userinnen und Usern bestimmten Thema der Woche. Der Gameplan Install.
Das Thema der Woche.
Bernhard, ich glaube, das ist ein Thema, über das wir Tage sprechen könnten, Wochen gefühlt. Uns bleibt vielleicht eine halbe Stunde erst einmal hier bei Winter Day Football O'Clock. Sollte sich herausstellen, dass noch ganz, ganz viele Themenaspekte offen bleiben. Vielleicht gibt's ein Late-Season-Comeback mit Gameplan Install Teil 2. Aber nachdem ich auf den Social-Media-Plattformen fragen durfte, welches Thema denn am meisten interessiert. Und vergangene Woche hatten wir den Auswärtstrip, den Gameplan-Install und den Tight End Room zur Debatte gestellt. Und weit über 50% der Abstimmenden gesagt haben, Gameplan-Install interessiert mich am meisten, wollen wir natürlich auch darüber sprechen. Fangen wir mal ganz basic an. Was ist der Gameplan-Install?
Also der Gameplan ist mehr oder weniger das, was man erreichen will, nicht erreichen will, aber das ist quasi der Plan, wie man den Gegner besiegt. So, das sind die Plays, wo man denkt, okay, das passt super gegen die, in der Situation, in der anderen Situation spiele ich lieber das, was mache ich, wenn sie das und das spielen. Also das sind quasi alle Antworten für den Test. So mehr oder weniger, aus Coaches Sicht. Und ja, in der Woche liegt es halt an den Coaches, den Gameplan so gut wie möglich uns zu erklären, dass wir den dann halt bestmöglich exekutieren können. Aber ja, so grundsätzlich ist der Gameplan eigentlich der Plan, wie man den Gegner besiegt.
Wann beginnt man diesen Gameplan zu installieren? Machen wir jetzt einfach mal Hausnummer diese Woche. Das Commander-Spiel ist passé. Wie viel ist noch Review und wie viel ist denn schon Preview beziehungsweise neuer Gameplan? Wie muss man sich das ungefähr vorstellen?
Du meinst angenommen, das Spiel war jetzt schon am Wochenende?
Korrekt.
Also das geht eigentlich recht flott dann, weil die Woche dann irgendwie doch sehr kurz ist. Also am Montag schaut man sich den ganzen Film an. Manchmal fängt man am Montag aber dann nach dem Film auch schon an, quasi so eine Preview vom nächsten Gegner. Man fängt meistens noch nicht an mit dem Install, weil das meistens auch noch nicht fertig ist. Aber manchmal kriegt man dann schon so eine Preview, vielleicht irgendwelche Scouting Reports. Die Spiele sind auf jeden Fall schon am iPad, also die könnte man sich dann schon anschauen. Aber ja, das Spiel ist eigentlich dann, also manche Coaches reden von so einer 24-Stunden-Regel. Also 24 Stunden nach dem Spiel sollte man das Spiel dann quasi abgeschlossen haben, sowohl aus Coaches-Sicht, wenn es um Feedback und eben Korrekturen geht, als auch aus Spielersicht, egal ob das Spiel gut oder schlecht war, dass man halt eben abschließt und jetzt die nächste Woche. Also normalerweise so am Ende vom Montag ist das letzte Spiel dann auch schon wieder passé.
Jetzt hast du was Spannendes angesprochen, dass die Spiele nämlich dann schon am iPad sein sollten. Was ist die Sample Size so im Schnitt, was man Spiele vom Gegner oder vom bevorstehenden Gegner dann auch ansieht? Die letzten drei, die letzten 10, die letzten 50 oder sind das ganz spezifisch ausgewählte Spiele?
Es kommt drauf an. Also es kommt meistens drauf an, also zum Beispiel First and Ten, da reichen wahrscheinlich die letzten drei Spiele, weil du extrem viel Film haben wirst, weil First and Ten passiert einfach viel öfter als Third and One oder Third and 12. Also umso spezifischer die Situation, umso weiter zurück schaut man wahrscheinlich, einfach, dass man ein größeres Bild von dem bekommt, was sie versuchen zu erreichen. Natürlich, wenn die einen Coacheswechsel hatten, zum Beispiel bei uns jetzt, also wenn Gegner von uns Film schauen, dann werden sie wahrscheinlich Film von den Eagles schauen oder von den Browns. Und also da muss man dann halt eben schauen, wie man zu dem Film kommt, dass man eine Idee von dem Scheme bekommt. Und wenn man die Spieler selber schauen will, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen DN scouten will, dann schaut man sich halt Spiele an, wo er gegen einen ähnlichen Titan-Typ zum Beispiel spielen würde. Ja, also umso spezifischer die Situation, umso weiter zurück und sonst eigentlich alles sehr individuell. Manche mögen es auch gar nicht, so viel Film zu schauen, weil sie sich dann voreingenommen fühlen. Also manche schauen absichtlich nicht so viel Film von den Leuten, gegen die sie spielen. Sie wollen zwar das Scheme verstehen und okay, was muss ich tun, aber sie wollen sich jetzt nicht so beeinflussen lassen, was sie am Film sehen, wie der Spieler das spielt, sondern wollen das dann eher im Spiel so ein bisschen ausfüllen.
Jetzt gab es bei diesem riesengroßen Thema naturgemäß extrem viel Interesse und auch wahnsinnig viele Fragen von Userinnen und Usern. Musst du das dann tatsächlich kondensieren und wirklich runterbrechen auf die, die mir am sinnigsten auch erschienen, und möchte das mit einer Userinnenfrage beginnen, die ich mir persönlich auch schon häufig gestellt habe, nämlich: Wie groß ist das Playbook, das die Cardinals jetzt zumindest in der Offensive, das kennst du ja auch am Start haben und kannst du auch wirklich ganz, ganz grob sein, nicht, dass du irgendwelche Betriebsgeheimnisse dann auch entsprechend ausplauderst, aber wie groß ist das Playbook an sich und wie viel wird im Schnitt für einen Gegner auf einen Gegner hingerichtet vorbereitet?
Also der Großteil vom Playbook, sowohl als auch vom Gameplan dann selber, sind natürlich Basics, die man jede Woche drinnen hat. Das, was einen Gameplan dann meistens ausmacht und was man dann quasi so ein bisschen nicht wirklich lernen muss, weil es trotzdem dasselbe ist, aber halt etwas anders designt, sind halt eben, wie motion wir zu dem Play oder haben wir irgendwelche Shifts, wie adjusten sie zu diesen Shifts. Das sind die Sachen, die man dann lernen muss in der Woche quasi. Aber so generell der Großteil vom Playbook machen diese Basic Sachen auf, wobei halt ein bisschen so getweakt wird, dass es halt nicht jede Woche einfach 1:1 gleich ausschaut und der Gegner weiß, okay, jetzt kommt das. Und ich würde sagen, 20% oder 15% vielleicht nur, sind dann Sachen, die man extra spielt oder zumindest forcieren will in dieser Woche, die man dann in einer anderen Woche vielleicht eben nicht so spielen würde, weil es einfach keine gute Antwort gegen das Scheme ist, was sie bei First and Ten immer spielen. Also ja, der Großteil ist das, was man schon hat, was natürlich auch Sinn macht, weil wenn man mit 109 Plays daherkommt, dann exekutiert man die selber nicht, und gerade in der Offense ist dann genau das, was einen zerstört, wenn man einfach nicht gut exekutiert, weil dann muss die Defense eigentlich gar nichts machen, wenn man es einfach selber zu schlecht macht, um ein gutes Play zu haben.
Aber ich glaube, es zeigt schon ganz gut, dieses Katz-und-Maus-Spiel, die paar Dinge, auf die man sich vielleicht versucht zu fokussieren, wo man glaubt, gegen die Defense reagieren zu können. Umgekehrt passiert das natürlich auch beim anderen Team, die sich logischerweise Tape des Offensivteams ansieht. Und auch dass diese immense Faszination der NFL, dieses Hin und Her. Und ich glaube, dass du denkst, dass ich denke, dass wir das machen, während wir aber versuchen, das mit dem zu kontern. Und das sehen wir letztlich dann auch jeden Sonntag am Spielfeld. Aber wenn wir wirklich zu diesem ersten vielleicht auch Install-Meeting gehen und man kennt das jetzt erst recht wieder durch Hard Knocks, diese riesigen Meetingräume, wo die komplette Mannschaft dann auch drinnen versammelt ist, wo es dann diese bedeutungsschwangeren Ansagen auch des Headcoaches gibt oder der Coordinator. Wie fängt das an? Beginnt der Gameplan-Install im großen Meeting und wird das dann runtergebrochen auf die Units und die Positionen? Oder beginnt der Install vielleicht genau umgekehrt erst im Tight End Room und geht dann weiter in Richtung Offense und dann das große Meeting zum Abschluss? Wie sieht das genau aus? Wie verhält sich das?
Also da habe ich auch zwei verschiedene Antworten. Also dieses Jahr ist es so, dass es immer im Großen anfängt, was sehr logisch für mich ist, dass halt der die ganzen Ideen hat, aka der Offensive Coordinator, erstmal sagt, warum und wie er sich das vorstellt und einfach mal selber alles so ein bisschen installiert und halt, dass jeder in der Offense dieselben Coaching Points hört. Und dann geht's eben in die Position Groups, wo nochmal ein bisschen detaillierter gecoacht wird oder weil wenn man natürlich mit der ganzen Offense sitzt, dann kann man nicht jeder Position Group genau die 3-4 Coaching Points geben bei jedem Play, weil das dann einfach den Rahmen sprengen würde und die Zeit gibt's einfach nicht. Aber so das generelle Schema wird halt erklärt und warum wir Sachen machen. Und dann wird's eben genauer. Die zwei Jahre davor, also mit dem Cliff, war es genau umgekehrt. Da haben wir immer gleich in unsere Position Groups und haben dort quasi alles installiert. Was ganz okay war, weil es zeitmanagementtechnisch gar nicht so blöd war, weil halt der Position Coach dann viel mehr Zeit hatte, um die Details zu erklären. Allerdings war das Problem dann, dass in der Laufe der Woche eigentlich immer Probleme aufgekommen sind von wegen, nein, aber mein Coach hat mir das so erklärt. Also ich weiß nicht, ob das einfach ein Problem unter den Coaches war, und also die Kommunikation unter den Coaches, dass sie verschiedene Sachen gecoacht haben, oder dass Diskussionen in den Rooms einfach quasi nicht eskaliert sind, aber halt, dass der eine O-Liner sagt, ja, aber so wäre es doch irgendwie schlauer, währenddessen im Tight-End-Room aber der Tight-End sagt, aber so wäre es irgendwie schlauer, und dann kommen halt zwei verschiedene Sachen raus. Also das weiß ich nicht so ganz genau, ob man das besser ausführen hätte können und dann nicht so Problemen geführt hätte, aber so wie wir es jetzt machen, bis jetzt macht es eigentlich ganz viel Sinn, weil es halt einfach von top to bottom, der es quasi macht, der erklärt es, und dann geht's halt zum nächsten, der erklärt es wieder, und sollte aber eigentlich dasselbe sein, nur ein bisschen detaillierter.
Wann geht's aufs Feld? Also wie viele Stunden liegen zwischen erstem Install-Meeting und tatsächlich dann auch spezifischem Training?
Das geht meistens recht fix. Also wir kriegen die Installs eigentlich immer am Dienstag schon, aber halt da wird's noch nicht gecoacht. Das heißt, da lernst du es dann von selber. Also du schaust dir alles an, okay, was ist neu, und keine Ahnung, interpretierst es halt so, wie du denkst, dass es am meisten Sinn macht. Und dann vorm Training sind die ersten Meetings und du gehst halt durch alles durch, und da sollten eigentlich die wenigen Fragen, die du hast, geklärt werden, sodass du dann halt im Training alles richtig machen kannst. Das ist eigentlich das generelle Problem, und deshalb habe ich vorher gemeint, dass die Game Week eigentlich so kurz ist, weil halt am Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind halt immer verschiedene Focus Points. Am Mittwoch ist halt meistens First and Second Down, und dann Donnerstag ist Third Down, und Freitag ist dann irgendwie Red Zone oder Two Minute oder was auch immer. Das Problem daran ist halt, wenn man am Montag, wenn irgendwas einfach komplett nicht passt, dann gibt's eigentlich nicht mehr die Zeit, das nochmal aufzuholen und nochmal zu trainieren, weil am nächsten Tag schon eine andere Situation ist. Deshalb, ja, voll.
Und wir sind noch nicht mal bei dem unangenehmen Fall für Teams, dass man dann ein Thursday Night Football Game vor der Brust hat. Natürlich beginnt die Saison am Donnerstag, aber wirklich ernst wird's, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, in Woche 2 für Vikings und Eagles. Die spielen beide am Sonntag, haben diesen tatsächlichen Short Turnaround und sind wahrscheinlich jetzt schon dran, beide Gameplans ein klein wenig zu installieren und auch einzuspielen. Und da wird es dann richtig knifflig. Nachdem es so viele Fragen gab und gibt zu diesem Thema, möchte ich auch auf eine Hörerinnen- und Hörerfrage zurückkommen. Die widmet sich dann nämlich auch diesem Stärken-Schwächen-Ding und lautet wortwörtlich, wie viel des Gameplans ist, was mache ich besonders gut versus gegen was ist mein Gegner anfällig? Ich glaube, da musst du jetzt natürlich auch ein klein wenig historisches Cliff Kingsbury wissen. Dann aufwärmen, ist es wirklich spezifisches, sich auf die Stärken konzentrieren oder spezifisches, sich voll und ganz auf Schwächen einer Defense zu fokussieren? Oder ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte?
Also das wäre das Optimale, dass unsere Stärken sich genau mit ihren Schwächen überschneiden. Das wäre natürlich das Beste, wenn wir einfach genau unsere Stärken ausspielen können in dem, wo sie schlecht sind. Meistens ist es halt so, dass sich das nicht zu 100% überschneidet, sondern dass, keine Ahnung, du hast da ein Matchup, der Receiver ist einfach besser als ihr DB oder das ist quasi das, was wir denken, going into the week. Und dann gibt's vielleicht noch, okay, ich glaube, wir können das Run-Game etablieren. Oder wenn sie in der Coverage rauskommen, bei Second und was auch immer, das machen sie meistens. Und da glauben wir, dass wir das und das super gut exekutieren können. Aber natürlich ist sich die Defense meistens auch bewusst, was ihre Schwächen sind und versuchen das natürlich dann auszumerzen. Also das ist halt eben genau das, was du vorher gemeint hast mit dem Mindgame. Aber ja, im Großen und Ganzen wird genau versucht, eben seine besten Spieler gegen ihre womöglich schlechtesten Spieler hinzustellen. Und wenn man das schafft, dann funktioniert das meistens ganz gut. Und deshalb sagen auch sehr viele Leute, dass alles, um was es eigentlich in der NFL geht, sind Matchups und dass man diese Matchups dann gewinnt. Deshalb werden auch Leute, die solche Matchups gewinnen, die DeAndre Hopkins oder Travis Kelce, einfach viel Geld bezahlt, weil es einfach wirklich nur darum geht, dass man One-on-Ones kreiert auf Coaching-Seite und die Spieler, denen man vertraut, dann diese One-on-Ones gewinnen.
Wem natürlich auch zu Recht viel Geld bezahlt wird für die unzähligen schlaflosen Nächte, die sehr, sehr langen Tage, die sehr kurzen Nächte, das sind die Coaches, die ganzen Mitarbeiter dann tatsächlich auch im Staff. Und ich habe es jetzt mal schnell bei den Arizona Cardinals durchgezählt. Coaching-Staff von Jonathan Gannon und im erweiterten Staff sind um die 30 Leute. Ich glaube, es sind 27, aber je nachdem, wen man da jetzt irgendwie hinzuzählen mag oder nicht, dann ist ein Strength and Conditioning Coach dann auch tatsächlich unmittelbarer Teil des Coaching-Staffs. Da kann man drüber diskutieren, aber nehmen wir an, diese 30 Menschen, die da mitwirken, sind in etwa akkurat. Wie viele davon sind tatsächlich bei der Entwicklung eines Gameplans involviert?
Also der Strength Coach nicht wirklich. Spaß. Eigentlich alle. Also natürlich hat jeder so andere Aufgaben. Wenn es zum Beispiel der Assistant vom Tight End Coach ist, der hat dann wahrscheinlich Aufgaben, dass er die ganzen Plays aufzeichnet, was in den Install reinkommt oder irgendwelche Videos sortiert und eben durchschaut, um das eben so vorzubereiten. Also umso höher man eigentlich kommt in der Coaching-Rangliste, wenn man so sagen kann, umso mehr Entscheidungskraft haben sie. Also der O-Line-Coach ist wahrscheinlich dafür zuständig, dass er eben seine besten 10 Runs vorschlägt und der OC sagt dann halt ja oder nein. Und der OC geht wahrscheinlich zum Head-Coach und sagt, das ist unser Gameplan, passt das? Und der sagt eben dann ja oder nein. Also ich glaube, jeder bereitet das quasi vor und umso höher man kommt, umso härter ist dann quasi die Entscheidung. Also der sagt dann einfach, ja, machen wir oder machen wir nicht. Und umso weiter unten, umso weniger Mitspracherecht hat man, aber man hat auf jeden Fall eine Aufgabe. So, das wollte ich sagen. Also jeder von diesen Coaches hat sicher seine Aufgabe da und ohne ihnen wird es dann nicht funktionieren oder nicht so gut funktionieren. Aber Entscheidungsträger gibt es dann weniger.
Deswegen ist es letztlich auch der Head Coach und deswegen sind es auch die Offensive und Defensive Coordinator, weil die dann auch für diese Entscheidungen gerade stehen müssen. Spannende Frage, ja. Hat sich dann auch deinem Tun und Wirken gewidmet, nämlich wie viel man sich als Practice Squad Spieler mit dem eigenen Gameplan tatsächlich beschäftigt, weil man, und das ist jetzt eine Annahme vermutlich, ja doch mehr Scout Offense oder Defense für die jeweils andere Unit spielt. Ist das so?
Ja, also auf jeden Fall im Training spielt man auf jeden Fall mehr Cards, also Scout Cards vom Gegner als wie seine eigenen Plays. Natürlich gibt es da Verbindungen und ein Outside Zone Run Plays beim Gegner wahrscheinlich auch ein Outside Zone Run Play. Aber das ist auf jeden Fall so. Was aber das Schwere daran ist, ist, dass man rein theoretisch trotzdem also man sollte es genauso können wie einer im Active Roster, weil ja immer der Fall sein könnte, dass sich wer verletzt oder dass jemand kriegt Covid oder was auch immer, kann auf einmal nicht spielen und dann muss man spielen. Deshalb hat man irgendwie, es ist ein bisschen komisch, weil man zwei so Focus Points als Practice Roster Spieler hat, weil auf der einen Seite spielt man die Plays, die man lernt, irgendwie dann auch gar nicht, sondern eben die vom Gegner. Aber man muss es halt trotzdem wissen und man wird, also die letzten Jahre mit meinem alten Talent Coach, der hat dann auch immer die Practice Roster Spieler gequizt, weil er davon ausgegangen ist, dass die Active Roster Spieler das eh können, weil sie es eben trainieren und wollte halt sicher gehen, dass wir das auch können. Also ist halt ein bisschen so, man ist irgendwie so nicht dort und nicht dort, aber man muss beides halt können und bestmöglich machen.
Nachdem die Gegner der Arizona Cardinals der ersten zwei Wochen hier schon genannt worden sind, die Washington Commanders und die New York Giants, die Commanders auswärts, die Giants daheim, wie sieht's mit deinen Logan Thomas und Darren Waller Impersonations aus? Bist du schon voll und ganz in den Rollen aufgegangen oder muss man sich da erst ein klein wenig einfinden?
Natürlich. Also selten ist es so, dass Coaches auf einen zukommen und sagen, ich will, dass du deine Technik veränderst und das machst. Meistens schauen sie, dass sie die Spieler, die sie halt haben im Practice Roster, dass sie die das natürlicherweise schon am meisten ähneln oder nachmachen, dass sie die in diese Positionen eben stecken. Ganz selten kommt einer auf einen zu und sagt eben, hey, mach das so und so. Ich weiß, du lernst es nicht so, aber mach so und so. Aber ich sehe das immer als eigentlich ganz, ganz gute Chance, sich in diese Person hineinzuversetzen oder in die Rolle, die sie in dem Team spielen. Weil manchmal ist die Rolle, die die spielen, halt eine ganz andere, also die man bei seinem eigenen Team spielt. Und wenn man dann eben auch Film von dem sieht, dass man versucht, den halt nachzuahmen und oft sind das dann auch Sachen, wo man sich denkt, hey, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also macht eigentlich Sinn, dass man das dann halt in sein eigenes Game übernimmt und ich sehe das eigentlich nicht negativ, dass man wen nachmachen muss, sondern ist eigentlich, glaube ich, ein super gutes Tool, um selber zu lernen oder einfach herumzuprobieren.
Und es ist insofern spannend, auch welches Personal dann tatsächlich auf der Practice Squad überbleibt. Es ist kein Geheimnis, dass mit Blake Whitehart ein zweiter Tynan auch in der Practice Squad gelandet ist. Glaubst du auch, dass das dann hilfreich ist, um die häufigeren Usages von 12 Personnel, 22 Personnel, also einfach auch immer zwei Tynans zu haben, weil immer mehr Gegner mit zwei oder mehr Titans am Feld operieren?
Klar. Ich glaube, da macht man sich weniger Sorgen um, was brauche ich für Scout-Team-Spieler, sondern mehr Sorgen um, okay, wir wollen mit so und so viel Titans spielen und ich habe lieber einen extra noch am Practice-Roster. oder in dem Fall zwei, einfach nur um zu sagen, okay, ich will auf Nummer sicher gehen, ich will, dass wir immer unser Personal spielen können, egal wie viele Verletzungen wir haben, um sich dagegen quasi abzusichern. Im Vergleich, letztes Jahr hatten wir nur einen Practice Roster Spieler, das war ich als Tight End, und wir haben aber die Titans letztes Jahr nicht so verwendet wie dieses Jahr. Deshalb, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie sich denken, ui, urviele spielen jetzt mit 12, wir brauchen unbedingt zwei Practice-Roster-Spieler, dass wir der Defense den besten Scout-Look ever geben können.
Ist halt ein klein wenig zu viel verlangt oder zu viel angenommen, aber es ist in dem Fall gut, dass du das auch an dieser Stelle gerade rückst. Eine Frage, gibt es noch dem hoffentlich jetzt auch ein klein wenig Bewusstsein geschaffen worden ist, wie dieser Install funktioniert, wie er sich auch über die Woche dann fortsetzt, und der widmet sich dann tatsächlich dem Game Day und dann auch dem In-Game Coaching. Nämlich lautet die Frage eines Hörers oder einer Hörerin, wie flexibel müssen die Coaches noch während des Spiels sein, so ist es richtig, um auf alle Eventualitäten, mit denen man vorher nicht gerechnet hat, reagieren zu können. Daran anschließend, wie viele verschiedene Strategien werden für ein einziges Spiel entworfen und dann vielleicht auch nie genutzt? Du hast jetzt prinzipiell schon den Rahmen abgesteckt, wie viel aus dem Playbook verwendet wird. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie viel dann auch ad acta zu legen ist, einerseits schon mal in der Practice Week, aber wie viel kommt dann tatsächlich im Spiel vor und wie sehr hat man dann innerhalb der Spiele, und da musst du bis zum gewissen Grad natürlich auch wieder auf die Ära Kingsbury zurückgehen, Plan B, Plan C, Plan D und so weiter.
Ja, so wie ich es mitbekommen habe, verlässt man sich beim Gameplanen selber eigentlich sehr darauf, was die Scouts einen sagen oder was die was die Data einfach sagt. Was machen sie in der Situation? 70% spielen sie Cover 3 oder was auch immer, 10% Man-to-Man, und darauf verlässt man sich eigentlich sehr, sehr stark. Also wenn jetzt jeder Dritte und 10 ein Blitz gekommen ist, dann wird man im Gameplan für Dritte und 10 hat man normalerweise vielleicht 4 Plays, 4, 5 Plays, und dann werden wahrscheinlich 3 oder 4 von diesen Plays Antworten auf Blitz sein. Falls die sich also entscheiden, im Spiel selber einfach gar nicht zu blitzen, bei keinem 3rd and 10, dann wird dem Coach nichts anderes überbleiben, als aus seinen 1st and 10 oder 2nd and 10 Call Sheet Plays rauszunehmen. Also man macht ganz, ganz, ganz selten, dass man auf der Sideline steht mit dem Whiteboard und aufzeichnet, okay, hoch zu, das Play werden wir jetzt gegen diese Coverage spielen, beim nächsten 3rd and 10 spielen wir das, Name ist neues Play. Also das passiert eigentlich sehr, sehr selten, so extrem spontane Änderungen. Und meistens ist auch der Gameplan eben sehr zugespitzt auf bestimmte Situationen, wo man wirklich stark davon ausgeht, dass sie das so spielen, wie man es am Film gesehen hat. Was, glaube ich, daran liegt eben, dass man eben nur eine begrenzte Zeit im Training hat. Also ich glaube, es wird sich einfach zeitlich nicht ausgehen, wenn man sagt, okay, ganz egal, ob sie Cover 2, Cover 3, Cover 4, Man-to-Man, was auch immer spielen, wir bereiten uns auf alles vor, wir haben für alles 10 Plays. Natürlich wäre das super, aber ich glaube, da bräuchte man dann 2 oder 3 Wochen vor jedem Spiel, und das ist schwer machbar.
Aber dann lass uns doch mal Teil sein dieses Gedankenexperimentes. Nehmen wir an, die NFL möchte tatsächlich die Weltherrschaft an sich reißen und mit einer 18 Spiele oder 17 Spiele Meisterschaft, wenn man so will, inklusive Playoffs, dann das komplette Kalenderjahr füllen. Nehmen wir an, zwischen jedem Spiel liegt nicht diese eine Woche, sondern liegen 2 Wochen. Inwieweit würde das einen Unterschied machen? Wen würde das bevorteilen? Offenses oder Defenses?
Schwer zu sagen. Ich glaube, also jetzt aus dem Bauch heraus, glaube ich eben Offenses. einfach weil sie mehr Zeit haben, sich einzuspielen und ein größeres Playbook haben könnten im Spiel dann. Es könnten aber auch Defenses sein, weil man sieht eigentlich jede NFL-Saison im Laufe der Saison, umso länger sie geht, umso stärker werden irgendwie die Defenses, weil sie immer genauer sagen können, okay, jetzt haben wir schon 10 Spiele gesehen und immer bei Third and One passiert entweder das oder das von der Offense. Das und das sind ihre zwei Lieblingsplays. Wenn wir irgendwie schaffen, sie daraus rauszubringen, dann steigen unsere Chancen, weil sie etwas machen müssen, mit dem sie nicht comfortable sind. Deshalb schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sagen Offenses, einfach weil sie viel mehr planen könnten. Aber ja, wäre auf jeden Fall interessant. Aber dann wird die Saison halt 8 Monate oder so dauern.
Dürfen wir auch nicht so laut sagen, die NFL will, glaube ich, immer noch mehr Offense kreieren. Gibt dann doch sehr, sehr viele Expertinnen und Experten, die sagen, die Defenses müssen ohnehin schon mit der festgezurrten Hand, zumindest einer am Rücken agieren. Und wir alle wissen, was diese Regeländerungen vor gut 15 Jahren mit ausgelöst haben. Dementsprechend, das ist ganz okay, so wie es ist. Es soll auch weiterhin das ein oder andere Defensiv-Battle geben und die Gameplans, sowohl offensiv als auch defensiv, die sollen sich in etwa auch die Waage halten. Ich glaube, das waren sehr, sehr spannende Einblicke. Diese wird es jede einzelne Woche hier bei Winter Day Football O'Clock geben und freue mich jetzt schon auf das Thema in Woche 2. Ganz kurz vorweggenommen, das werden dieses Mal die Userinnen und User dann tatsächlich per Input festlegen können. Ich glaube, das Prozedere dann am Ende dieser Folge. Aber überlegt euch schon mal, was euch wirklich interessiert, was ihr von einem echten NFLer wie Bernhard Zajkowicz dann im Detail besprochen bekommen wollt. Bringt uns zur dritten und zur letzten Kategorie. All das, was rund um die NFL passiert ist, passieren wird. Wir widmen uns dem Ganzen jetzt.
Rund um die NFL.
Rund um die NFL nennt sich der dritte Teil von Winter Day Football O'Clock, wo wir ein klein wenig in die Weiten der Liga blicken. 31 andere Teams, die es auch zu sezieren gilt. Das ist jetzt für Woche 1 oder mit der bevorstehenden Woche 1 noch nicht ganz so dicht, wie das dann mit tatsächlich absolvierten Spielen auch der Fall sein wird. Natürlich passieren hier und da noch die eine oder andere Geschichte, große Stories. Wird Nick Bosa dann tatsächlich in Woche 1 für die 49ers auflaufen? Wie lange dauert der Holdout von Chris Jones bei den Kansas City Chiefs? All das Themen, die natürlich vor dem Kickoff-Weekend noch relevant sind und möglicherweise auch länger relevant sein werden. Aber wenn wir beim Kickoff-Weekend sind, das beginnt am kommenden Donnerstag, also 1,5 Tage nach Erscheinen dieses Podcasts, mit dem Kickoff-Game der Detroit Lions gegen die Kansas City Chiefs, dann einem Full Sunday Slate und einem Monday Night Football Game mit den Buffalo Bills gegen die New York Jets. Auf welches der 16 Spiele freust du dich denn persönlich am meisten? Und natürlich freust du dich am meisten auf die Cardinals gegen die Commanders, endlich geht's wieder los. Aber auf welches der anderen 15 Spiele wirst du sicher auch ein Auge werfen?
Ich bin immer noch ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, aber als ich noch Quarterback gespielt habe, war ich immer ein riesiger Fan von Aaron Rodgers, weil ich irgendwie fand, dass der das irgendwie ein bisschen anders spielt, immer so ein bisschen under the radar war, obwohl er ein richtig guter Quarterback war. Und ich finde das einfach ultra interessant, dass er jetzt in dem Alter eben noch zu einem anderen Team kommt und es hört sich irgendwie so an, als würde er das wirklich ernst nehmen und da irgendwie frischen Wind reinblasen. Und deshalb ja, die Jets, bin ich ultra gespannt, wie die sich tun. Vor allem gegen so ein starkes Team wie die Bills. Mal schauen, wer stark sein wird. Ist immer recht schwer zu sagen. Ich glaube, es sind immer die üblichen Verdächtigen, so wie Chiefs oder 49ers, die halt einfach starke Teams haben momentan. Aber ja, das Monday Night Football Spiel, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
Hast du die aktuelle Staffel von Hard Knocks gesehen und dann klein wenig auch versucht, Mäuschen zu spielen bei dem, was bei den Jets passiert?
Nein, viel zu wenig. Ich sehe zwar immer so ein paar so Snippets oder irgendwelche kurzen Videos, aber ich habe mir noch keine volle Folge angeschaut, leider.
durchaus unterhaltsam, für mich einer der besseren Staffeln. Eine Folge fehlt mir allerdings noch, glaube, die kommt auch erst heute in den USA raus und finde schon mal sehr, sehr positiv, gerade auch mit deiner Erfahrung der Vorwoche, die du hier auch lang und breit geschildert hast, dass sich Joe Douglas, der GM der New York Jets, gemeinsam mit Robert Saleh dazu entschieden hatte, keine Cuts zu zeigen, sondern tatsächlich nur Spieler, die dann auch tatsächlich den Active Roster schaffen. Und da gab es heute irgendwie schon einen Clip, der viral gegangen ist, glaube von Punt Returner. Und das ist einfach sehr, sehr nett zu sehen, dass er sich keine Chance darauf ausgerechnet hatte, den 53-Man-Roster zu schaffen und dann tatsächlich dort landet. Das sind dann sehr coole, auch sehr intime Momente. Und das hast du auch gesehen, ja?
Ja, sorry, das habe ich auch gesehen. Und ich habe richtig mich hineinversetzen können in den Typen, weil normalerweise wird man ja nur angerufen, wenn es schlechte News gibt. Und dann ruft ihn der an und fängt genauso an, so, ja, wir denken, du machst das alles sehr gut. Und man wartet einfach nur auf das But oder halt das Aber. Aber dann haben sie mir eben gesagt, dass es geschafft hat. Also das fand ich auch sehr witzig.
Wir sind an einem Punkt, wo ich persönlich die ganzen Predictions nicht mehr sehen, lesen, hören kann. Man hat so viel Zeit im American Football, nämlich satte 7 Monate, um sich Gedanken darüber zu machen, wer gut sein könnte, wer eine gute Offseason hatte, welcher Trainer, Coordinator, Wechsel Früchte tragen könnte. Es ist einfach nur schön, wenn die Spiele dann auch tatsächlich endlich losgehen. Und trotzdem möchte da zumindest eine vage Prognose versuchen abzunötigen, bei welchen Offseasons, und du hast die Jets jetzt genannt, mit frischem Wind durch Aaron Rodgers, aber welche Offseasons von Teams sind da vielleicht noch in Erinnerung geblieben oder wo bist du auch gespannt, wie sich die Dinge entwickeln, wenn wir die Jets jetzt außen vor lassen?
Also ein Team, was ich sehr interessant finde, seit ein paar Jahren, sind die Lions. Weil die irgendwie so greedy sind oder irgendwie nicht so ultra Top-Namen haben oder halt nicht immer in den News sind und Dings, aber dann trotzdem richtig guten Football, vor allem am Ende vom Jahr, letztes Jahr gespielt haben. Deshalb, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sie daran anschließen oder wieder einen schwachen Start haben. Also das ist so ein, und sonst halt die üblichen, wie ich vorher gemeint habe, aber ja, die Lions sind vielleicht so ein Ding, was mich auf jeden Fall persönlich interessiert, wie die sich tun.
Die gibt's dann auch gleich im Kickoff-Game zu sehen. Das Kickoff-Game wird erstmals in der Sendergeschichte von RTL, dem neuen Rechtehalter in Deutschland, übertragen, gleichzeitig aber auch für The Zone. Kleiner Disclaimer, ja, ich darf dann auch mein 8. Jahr NFL-Football für The Zone kommentieren und das dann gleich am Sonntag mit einer Partie, auf die ich mich persönlich sehr freue, mit New England gegen die Philadelphia Eagles, gemeinsam dann mit Roman Motzkus, das als kleine Randnotiz, aber weil bei mir auch diesbezüglich Philadelphia relativ weit vorne wäre, was den Tight End Room anbelangt. Und das ist etwas, wo da sicher als mittlerweile gelernter Tight End auch eine Prognose nicht abnötigen kann, aber zumindest ein Assessment. Wer sind denn so für dich Tight End Rooms oder Teams, deren Tight End Rooms du spannend findest? Weil eigentlich gibt's bei den Eagles nur so den einen, der wirklich auch als Passcatcher in Frage kommt. Aber wenn man sich die Stalls und Calcaterras dieser Welt ansieht, die sind eben auch variabel als entsprechend auch Blocker im Run-Game einsetzbar. Was sind, und das ist jetzt nur mein kleiner Spleen und das eben auch nur ein kleiner Exkurs, aber was sind so Tight End Rooms, wo du sagst, finde ich spannend? Und das Ganze immer ausgenommen, der Cardinals ist natürlich am spannendsten, das ist ganz klar, aber wo blickst du lieber auch zweimal hin, einfach nur um zu sehen, was Positionskollegen machen?
Also was du eben gerade angesprochen hast mit nur einem Passcatcher und so, also das ist eigentlich meistens so. Also es ist eigentlich sehr, sehr selten, dass zwei Leute 50-50 gefeatured werden. Das liegt meistens daran, dass der Passcatcher einfach sehr, sehr viel Geld verdient und der dann auch dementsprechend viel Spielzeit bekommt. Aber ich schaue immer, seit Jahren schaue ich schon gerne Travis Kelce. George Kittle ist dann das Pendant zu, also blocken einfach, Effort. Den schaue ich gern, aber wer mich wirklich interessiert dieses Jahr ist Kyle Pitts, der jetzt auch schon ein paar Jahre in der NFL ist. Mit dem habe ich gemeinsam den Pro Day witzigerweise gemacht bei Florida. Also wir hatten ja so ein Joint Pro Day, unser IPP und eben die Florida Gators. Und da habe ich den eben gesehen. Und die gefühlt 80 Coaches und Scouts, die ihm dabei zugeschaut haben. Ja, also auf den bin ich eigentlich sehr gespannt, ob er gesund bleiben kann und all das und halt wirklich so eine dominante Saison hinlegen kann, wie es jeder prophezeit hat, dass er sie haben wird, als er gedraftet wurde.
Eine letzte Frage, nachdem es eine Story war, die ich mir dieser Tage zu Gemüte geführt habe und die auch weiter geleitet hatte. Ich, für mich und das wirklich der Blick von außen, war immer der festen Überzeugung, der eine Coach, unter dem ich einfach wahnsinnig gerne mal nicht spielen würde, dafür reicht das athletische Talent nicht mal ansatzweise, aber wo ich einfach nur gerne im Locker-Room und bei Gameplan-Installs und allem drum und dran gerne mal Mäuschen spielen würde, ist Mike Tomlin. Und dann kam dieser Tage von Kevin Clark von The Ringer ein Artikel daher oder ein längeres Feature über Mike Vrabel. Und seither bin ich so ein klein wenig hin und her gerissen, würde ich jetzt lieber bei Mike Tomlin und den Steelers im Lockerroom Mäuschen spielen oder doch lieber bei Mike Vrabel und den Tennessee Titans. Gibt es so Coaches, und ich werde diesen Artikel von Kevin Clark auch in den Shownotes des Winter Day Football O'Clock Podcast posten, falls das Leute da draußen auch nachlesen möchten. Aber gibt es Coaches, wo du sagst, wäre mal spannend, einen Tag Training oder bei einer Lockerroom-Ansprache mit dabei zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Also, aber so als Spieler vielleicht weniger, weil als Spieler ist man, glaube ich, mehr damit fokussiert, einfach guten Football zu spielen, und da ist es dann bisschen mehr egal vielleicht, so was man von dem, also wie der Coach so ist als Mensch und so. Also das wäre der Grund, warum ich das machen würde. Wie der so als Mensch ist, was der für Schemes teacht. So, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr egal, wenn man noch aktiv ist, aber so für die Zukunft, egal was noch kommt in der Zukunft, aber was mich sehr interessieren würde, scheme-technisch würde ich abnormal gern beim Shanahan sein, weil der einfach irgendwie so innovativ ist, und das sieht man in der NFL so selten, weil in der NFL extrem viel so Copy and Paste ist. Okay, der macht das, ich mach's auch. Das funktioniert, ich mach's auch. Aber der ist irgendwie so der Typ, der das alles als erster gefühlt macht. Also ich weiß nicht, ob er es in irgendeiner Highschool sieht oder was auch immer, aber der ist irgendwie so innovativ. Deshalb mit dem gerne. Und dann einfach aus Interesse beim Belichick. Ich weiß nicht, ob das eine coole Erfahrung wäre oder eher eine depressive Phase, weil man halt so Sachen hört, aber das würde ich auf jeden Fall gerne mal selber so beurteilen können.
Ich durfte jetzt tatsächlich schon mit Sebastian Vollmer und Markus Kuhn zusammenarbeiten, und man hört Spannendes aus dem New England Lockerroom. Ich glaube, das wäre für jeden Spieler eine spannende Erfahrung, anders kann man es nicht beurteilen, und ich glaube, das ist auch die Faszination Bill Belichick. Die einen lieben es heiß und die anderen hätten dann vielleicht gerne lieber was anderes. Aber ich glaube, wir machen mal den Deckel drauf. All das, was dir, mir an dieser Stelle wichtig war und was auch an Userinnen und Userfragen daherkam, hoffentlich zur Zufriedenheit abgehandelt. Uns gibt's in einer Woche wieder zu hören, dann mit den ersten Takeaways aus Week 1, einem Thema der Woche, das gerne von euch angeregt werden kann. Sollte nichts herkommen, das ist eher unwahrscheinlich, dann entscheiden wir uns natürlich für ein eigenes. Einfach mich, uns anschreiben oder auf den diversen Social Media Posts runterposten, was euch denn interessieren würde, welcher Teilaspekt des Daseins eines NFLers. Wir werden in einer Woche dann natürlich auch die Woche 2 aus Cardinals Sicht previewen, haben das Thema der Woche, blicken in die NFL. So viel, das aktuell passiert. Das Allerschönste neben der Tatsache, dass du mir Rede und Antwort stehst, ist, dass wir endlich richtigen Football bekommen. Bernhard, vielen lieben Dank fürs Rede und Antwort stehen. Ich freue mich jetzt schon auf Woche 2 mit dir hier bei Winter Day Footballer Club.
Jawohl, war cool. Bis nächste Woche.
Football. He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, my God.
seconds on the clock. Football. Football.